dann wollte ich unbedingt Gitarre spielen, aber in meinem Kopf war immer Gitarre spielen halt so eine E-Gitarre.
Mhm.
Und dann fing es halt an, Gitarrenunterricht mit so einem Höckerchen für die Akustikgitarre.
Ah,
und es war halt, und ich musste Noten lernen. Das habe ich aber als Kind natürlich überhaupt nicht gecheckt, sondern ich wollte halt hier.
Genau so. Also ist auf jeden Fall, ich finde, subjektiv ein cooleres Instrument als die Blockflöte. Ich glaube, es nervt die Eltern zu Hause auch. Ja, genau, ist schon mal der erste Weg zur Gitarre.
Es ist nicht so schwer, ein cooleres Instrument als die Blockflöte zu finden.
Hörspielplatz. Der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Arne Vogeler ist Berufsmusiker, Gitarrist und Songwriter. 1991 in Hamburg geboren, an der Hamburger School of Media studiert und seitdem in der Hamburger Musikszene fest etabliert. Er spielt in mehreren Bands, sein Herzensprojekt ist das Duo Gutbier und Vogeler. Hier schreibt er Songs und singt.
Millionen Versionen vom Fall und Fliegen.
Sein Kollege Ben Arndt, geboren 1997 in Hamburg, studiert Medientechnik und ist ebenfalls Musiker durch und durch. Seit seinem 11. Lebensjahr spielt er Gitarre. Aktuell ist er Gitarrist der fünfköpfigen Alternativ-Punk-Band Trashcat. Seit 2017 schreiben und komponieren die beiden die Musik für das Kinder- und Jugendhörspiel Die Punkies.
Darf ich vorstellen, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Freunde, wir sind eine Band.
Woher die beiden die musikalische Inspiration für die Folgen nehmen, welche Rolle Musik in Hörspielen hat und welche privaten Verbindungen der beiden in den Geschichten der Punkies vorkommen, erzählen sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Arne Vogeler und Ben Arndt.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, moin.
Ihr habt es ja nicht so weit. Ihr seid ja, wie wir gerade gehört haben, auch Hamburger.
Ja, das war eine entspannte Anreise.
Ja, genau.
Ihr seid ja noch voll jung. Also so für Hörspiel-Business so richtig schon tief im Business sein. Und ich meine,
kommt drauf an, oder? Also körperlich fühle ich mich nicht mehr so jung.
Ja, dann warte mal ab, was die nächsten 10 Jahre noch so bringen. Kann ich dir schon mal versprechen. Nee, aber ich meine, das Hörspiel gibt es jetzt auch schon seit über 4 Jahren, seit 2016.
Ja.
Da war die ja noch jünger, ey, wie kommt man denn, das ist doch eigentlich schon ganz schön krass, irgendwie für ein Hörspiel, die Musik zu machen.
Ja gut, ich wurde da so ein bisschen reingeworfen. Mein Vater schreibt halt die Stories und hat das Ganze entstehen lassen praktisch. Und dann hat er halt gesagt, ja gut, wie wär's denn, wenn ich die Musik erst, also es hat damit angefangen, dass ich mit einem Kollegen dafür geschrieben hatte, meinte er halt so, ja gut, das wäre ja relativ authentisch,
ja.
Wenn das halt nicht dann jemand irgendwie Ü60 schreibt, sondern halt jemand, der noch irgendwie ungefähr in dem Alter ist. Ja, und dann habe ich irgendwann Arne noch mit ins Boot geholt.
Woher kanntet ihr euch?
Ich habe Ben Gitarrenunterricht gegeben, aber ich glaube, daher kennen wir uns
gar nicht.
Noch davor kennen wir uns.
Ja.
Stimmt. Wie kennen wir uns?
Ja, durch die Band.
Ah ja, stimmt. Ich habe mit einem Kollegen mal so eine Jugendband, als Ben wirklich auch noch noch mal jünger war, so eine Jugendband geleitet und da waren mehrere Leute bei und dann hat irgendjemand dich dazu geholt und so kam die erste Verbindung eigentlich.
Ja, okay, genau. Also man hört schon, ihr seid auf jeden Fall Musiker durch und durch. Ich hatte auch mal mit 11 oder 10 hatte ich mal Gitarrenunterricht aber ich verbinde mit einem Gitarrenlehrer verbinde ich irgendwie so einen älteren gesetzten Mann,
ja.
Der irgendwie vielleicht mal in den 60er Jahren, weiß ich nicht, Pink Floyd Fan war und jetzt versucht hat, irgendwie diesen Musikgeschmack weiterzugeben. Aber du bist ja auch noch relativ jung und bist schon Gitarrenlehrer. Ist das auch so, ist das ein Job von dir oder ist das ein Hobby oder?
Also, als ich, Ben Gitarrenunterricht gegeben habe, da, habe ich gerade, Musik beziehungsweise Gitarre studiert, so.
Ach, du hast es studiert?
Ja, also, was heißt studiert? Es gibt diese Institution, die vorhin genannt wurde. Es ist glaube ich eine Ausbildung, aber es ist wie ein Studium, nur halt nicht wie an einer Hochschule.
Die Hamburg School of Media.
Auf Music.
Auf Music.
Genau.
Okay, ja.
Und aber da ist ja, es ist nicht wie die Hochschule für Musik und Theater, aber es ist auf jeden Fall im Hauptfach Gitarre habe ich das gemacht. Und ich habe schon vorher, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe 2 Wochen Gitarre gespielt und dann selber angefangen, Leuten das beizubringen. Was nicht zwangsläufig heißt, dass sie das direkt gut gelernt haben, aber ich habe das auf jeden Fall gemacht. Andere sind Zeitungen austragen gegangen. Ich habe halt so direkt schon mal versucht, mir den Kinobesuch zu finanzieren.
Okay, aber diese Leidenschaft für Musik ist auf jeden Fall da. War die also bei dir im Alter von 11?
Ja, so ungefähr. Also da hat es tatsächlich auch angefangen mit dem beschriebenen Gitarrenlehrer, der noch so ein eher so Altrocker war, ja, der dann halt gesagt hat, so, yo, ich bring den jungen Leuten hier mal Gitarre bei. Das war dann auch eher so mäßig, bis ich dann halt gesagt habe, okay, da höre ich jetzt mal auf, weil ein halbes Jahr lang nur Westerland spielen.
Oh Mann, ey, das erinnert mich so sehr an meine Erfahrung. Ich habe damals angefangen mit Gitarre, ich habe halt Zurück in die Zukunft gesehen und es gab halt diese Anfangsszene mit Michael J. Fox, mit Marty McFly, wo er diese E-Gitarre vor dieser Riesenbox, und generell ist er bei Zurück in die Zukunft sehr viel so, er spielt halt in einer Band und am Ende spielen sie ja auch und so, und dann wollte ich unbedingt Gitarre spielen, aber in meinem Kopf war immer Gitarre spielen halt so eine E-Gitarre.
Mhm.
Und dann fing es halt an, Gitarrenunterricht mit so einem Höckerchen für die Akustikgitarre. Oh, ja. Und es war halt, und ich musste Noten lernen und erstmal so einzeln anzupfen. Also ich habe das so richtig, die Basics im Prinzip gelernt. Das habe ich aber als Kind natürlich überhaupt nicht gecheckt, sondern ich wollte halt hier.
Genau so.
Und hab dann auch relativ schnell die Flinte ins Korn geworfen, habe auch nie geübt.
Ja.
Und dann war der Gitarrenlehrer war immer enttäuscht, jede Stunde, wenn ich irgendwie Greensleeves sollte ich spielen und dann ja, spiel mal, und ich konnte es genauso schlecht wie in der ersten Stunde und irgendwie, und im Nachhinein bereue ich es. Meine Eltern haben immer gesagt, du wirst es irgendwann bereuen, wenn du es nicht aufgibst, und es ist auch so, ne?
Ja, ich habe mit 8 schon mal für ungefähr 2 Monate Gitarre gespielt, aber ich fand's so langweilig. Ja. Also halt auch mit dem Höckerchen. Meine Eltern haben mir, glaube ich, damals von Chibo Prozente oder so eine Akustikgitarre geholt. Ja. Ich fand's richtig schlimm. Ich fand tatsächlich, in der Schule fand ich auch immer Mathe und Musik gleich doof.
Ja, ich war auch nie, obwohl ich immer, also Musik generell mochte, aber Musikunterricht war für mich, das hatte immer so einen angestaubten Geschmack. Ich konnte mich nie identifizieren mit den Liedern, die im Musikunterricht besprochen wurden und so. Ich habe das auch nicht so verstanden, dass Musik auch eine Form von Bildung im Prinzip ist, dass du auch gewisse Sachen kennen musst, um Musik zu verstehen.
Ja, das konnte ich damals auch gar nicht aufnehmen. So, das sind Sachen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ja gut, das waren Sachen, die sind dann doch irgendwie schon ganz gut zu wissen, wenn man Musik macht, aber damals, wie das einem halt vermittelt wurde und so, da hat man halt abgeschaltet, ne?
Das. Aber du sagst, dein Vater hat sich das quasi ausgedacht, die Punkies. Ist das so auf seinem Mist gewachsen?
Ja, genau. Der hat ja vorher schon die Teufelskicker übernommen mal und dann hat er halt irgendwann gesagt, okay, so, jetzt habe ich Bock, hier nochmal was.
Hat er den Song von den Teufelskickern geschrieben?
Nein.
Okay, weil den kenne ich nicht.
Ja, okay. Also die Skripte und sowas. Also.
Aber das heißt also, dein Dad ist schon auch Musiker durch und durch? Also, nee, oder gar
Musiker
nicht?
Überhaupt nicht. Der ist Illustrator.
Ach so,
aber,
okay.
Ist dann halt irgendwann so in dieses Hörspielding mit reingekommen. Eigentlich kommt der eher so, hat er so, weiß nicht, Ferdi-Fuchs-Werbung und sowas gemacht.
Okay, ich dachte erst so, das ist so ein, so, du bist so aus so einer altangestammten Musikerfamilie, nee, oder so.
Nicht, nee,
gar nicht. Du bist so quasi eher der Erste, der da so diesen Weg einschlägt.
Ja, im Prinzip schon. Mein Bruder vorher mal irgendwie ein halbes Jahr Klavier gelernt. Mein anderer Bruder irgendwie dann dachte, der will jetzt Star Wars auf der Geige lernen. Hat er dann geschafft. Danach hat er, glaube ich, aufgehört. Der Hund hat es ihm gedankt. nö, aber so, ich bin da der Erste gewesen oder der Einzige auch, der das dann so weiter verfolgt hat.
Okay. Ja, vielleicht sollten wir überhaupt erstmal kurz erklären, was die Punkies genau sind, für alle, die es nicht kennen. In Hörspieljahren ist es ja auch noch gar nicht so lang, ne? 2016 ist ja, noch relativ jung. 22 Folgen gibt's, glaube ich. Stand jetzt. Erklärt doch mal in euren eigenen Worten, worum geht's bei die Punkies?
Also die Punkies sind 5 Leute, die 5 junge Musiker, die mit ihrer Musik unterschiedlichste Abenteuer erleben, unterschiedlichste Musikrichtungen auch irgendwie durchleben, was das Ganze, finde ich, auch immer sehr interessant macht. Was ich cool finde, ist auf jeden Fall der immer direkte und konkrete Bezug auch zu echten Orten in Hamburg zum Beispiel auch. Und das finde ich voll cool, wenn jetzt irgendwie die große Freiheit 36 oder sowas ins Spiel kommt, weil da ja auch den Hörern irgendwie sowas direkt wieder näher gebracht.
Das Reeperbahnfeste.
Ja, genau. Also alles Mögliche, ne? Also ich glaube, Elbphilharmonie wurde natürlich auch schon mal behandelt, so wo jetzt nicht zwangsläufig der Punk abgeht, aber also das finde ich auf jeden Fall gut.
Also es ist auf jeden Fall, ich habe gesagt, so ein bisschen drei Fragezeichen mit Musikinstrumenten, aber das trifft's ja nicht so ganz. Aber es gibt schon auch spannend, also es geht um die Bandgründung und auch die Widerstände oder auch die Abenteuer, sag ich mal, die man als junger Mensch, der eine Band gründen will, vor sich hat. Aber es gibt natürlich auch so ein bisschen noch, ja, hier und da wird mal was geklaut oder
Kriminalfall. Erleben schon einige Abenteuer auch. Ja. Also so, es ist halt, es ist alles so um dieses Bandsein drumherum. So die Tücken und sowas, die es so mit sich bringt. Dann Konkurrenzband gibt's ja auch, die Crash Kids. Drumherum passieren dann halt noch auch wilde Abenteuer, die dann teilweise auch schon ziemlich abgehen, würde ich mal sagen. Spielen die halt zum Beispiel irgendwo ein Gig auf dem Festival und dann bleibt der Van liegen und dann treffen sie jemanden und so weiter. So geht's dann halt weiter so.
Inwiefern ist denn das auch dann aus deiner Sicht autobiografisch? Weil wenn dein Papa selber das nicht erlebt hat, aber du, hat er dann so, also übernimmt er dann Stories, die dir passiert sind oder die er bei dir beobachtet hat oder so?
Also jetzt nicht so 1:1 Stories, aber so, der hat natürlich immer von mir mitbekommen, wenn ich erzählt habe irgendwie, und wir sind jetzt auf Proberaumsuche, das ist jetzt ziemlich nervig und dann bekommst du dann nichts oder halt irgendwie jemand kommt zu spät zur Probe, halt so Bandalltag, den er mitbekommen hat und auch teilweise irgendwie von Konzerten, wo dann irgendwas schief läuft oder sowas und das alles lässt er da dann natürlich mit so einfließen und bekommt daher dann auch so dieses Bild von einer jungen Band irgendwie, wie das da abläuft.
Und bist du dann auch mal, also sagst du noch mal, Papa, das ist Quatsch, das sagt kein Mensch oder yeah, oder so Geschichten, also wo du sagst, also das ist völlig unrealistisch oder?
Ja, also jetzt totaler Quatsch nicht, aber man kann da natürlich schon sehr kreativ werden und das ist natürlich jetzt nicht der Standard-Band-Alltag, den die Punkies da erleben. Ja. Ich glaube, wenn man sowas als junge Band in dem Alter erlebt, dann hat man schon...
Dann bist du mit Mitte 20 fertig auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber klar, gibt natürlich dann 1-2 Sachen, wo er vielleicht auch nochmal nachfragt oder so. Aber steckt schon viel Inspiration drin.
Also ich als jemand, der nie in einer Band war und diese Welt auch gar nicht so richtig kennt, aber wir haben hier alleine hier in der Firma, glaube ich, ist jeder Zweite in einer Band. Mhm. Für mich hat das immer so eine gewisse Faszination gehabt, die Leute, die eine Band hatten. Das war in meiner Wahrnehmung, sag mir bitte, ob das stimmt oder nicht, ist vielleicht sehr klischeehaft gedacht, aber gab es die Sport gemacht haben und die Musik gemacht haben. Ich kenne ganz wenige, die irgendwie gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ich habe hier dreimal die Woche Tennistraining und danach übe ich Gitarre oder so. Kann das sein?
Ich habe das tatsächlich gemacht, also nicht mit Tennis, aber bei mir hat sich auf jeden Fall, also ich war weit davon entfernt, irgendwas professionell zu betreiben in Sachen Fußball, aber also das habe ich auf jeden Fall viel gemacht und das hat sich bei mir dann tatsächlich irgendwann abgelöst, einfach durchs Musikmachen, weil ich gemerkt habe, dass ich durchs Gitarre spielen, dass ich das professionell betreiben will und dann ist halt irgendwann der Zeitaufwand, gehe ich nicht mehr dreimal zum Fußballtraining. Also so war es bei mir, aber ich wollte, also eigentlich immer beides. Ich gucke auch weiterhin sehr viel Fußball und so, aber lebe halt vom Musikmachen. Also genau. Aber grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es sind Leute, die sind halt eher künstlerisch oder musisch, sag ich mal, begabt und manche, die sind halt absolute Athleten irgendwie und machen dann auch, manche machen ja nicht nur Tennis, sondern spielen auch noch Hockey,
ja, genau,
gehen schwimmen und, weiß nicht, Parkour oder sowas.
Ja, es ist halt auch irgendwie, ich habe so immer das Gefühl, dass Musik ist auch ein bisschen was, also ihr müsst mir das sagen, aber so ein bisschen was für die Introvertierteren, also das ist halt was, wo du dich zu Hause in dein Zimmer zurückziehen kannst, du kannst irgendwie selber was machen und so, du brauchst auch theoretisch niemanden dafür, du musst nicht unbedingt Kontakt aufnehmen, klar, wenn du dann irgendwann in die Richtung Band gehst, musst du dich irgendwann wahrscheinlich auch nach draußen wagen, aber also ich beobachte das zum Beispiel auch bei meinem Sohn, der so, weiß ich nicht, der will jetzt anfangen, auch Instrumente zu, mit Sport gar nichts am Hut, will aber eher so in, Instrumente findet der interessant, der hat aber auch so Berührungsängste, ne? Also der mag das nicht, irgendwo in einen Verein zu gehen, wo dann Leute sind, wo, sondern so eher für sich selber. Ist oder ist das vielleicht gar nicht so?
Ich glaube, für viele stimmt das schon. Also so für mich war es auch ein bisschen so. So als ich jünger war, da habe ich jetzt nicht viel so mit anderen gemacht eine Zeit lang und dann konnte man natürlich irgendwie zu Hause für sich Gitarre spielen. Und dann irgendwann kann man halt sagen, okay, ich habe hier so ein engen Kreis an Freunden oder halt mit denen ich dann zusammen Musik machen will und dann hat man aber trotzdem noch so dieses Intime in der Band, dass man da mit Leuten zusammen ist, wo man weiß, okay, mit denen ist man auf einer Wellenlänge und mit denen kann man dann natürlich auch dann halt den Schritt gehen, dass man sagt so, okay, dann lass doch mal ein paar Konzerte spielen. Also inzwischen ist das auch alles anders natürlich. Da ist man mit 23 bin ich dann jetzt doch auch natürlich viel offener und da ja.
Gibt's auch so richtige, also Kämpfe innerhalb der Band, so wie die Ausrichtung ist, ey, das ist mir zu kommerziell oder da können wir auf keinen Fall hin. Also das hört man ja auch immer wieder, dass es so Geschichten gibt.
Also ich habe immer, zumindest solange man es, ich sage jetzt einfach mal, amateurmäßig betreibt, so die ersten Bands, die ich alle hatte, da war es auf jeden Fall so. Jeder will immer sein Ding mit reinbringen natürlich. Ich will das lieber härter spielen, also musikrichtungsmäßig. Ich will's, die anderen wollen es vielleicht eher in eine poppigere Richtung oder noch was anderes. Und ich glaube, das ist halt bei Musik auch immer so ein Spiegelbild der einzelnen Persönlichkeiten so, ne? Häufig habe ich das Gefühl, wie Leute sich zum Beispiel dann auch auf einer Bühne geben und bewegen und so, das ist ganz häufig, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, mit Abstand irgendwie nochmal betrachtet, dann ist es ganz häufig ein dann passt das so zu der Person irgendwie. Ja. Und aber bei allen ersten Bands, die ich hatte, die dann das nicht professionell, sag ich mal, betrieben haben und wo noch nicht die Infrastruktur auch dafür da war, war es immer so, dass es auf jeden Fall gefühlt jede zweite oder dritte Probe war auf jeden Fall irgendein Stress, weil der eine wollte das, der andere wollte das und so. Ich habe es tatsächlich, irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, und hab also so meine Meinung ist auch, in einer Band kann es meistens maximal zwei Leute geben, die Entscheidung treffen. Das zu viele Köche verderben den Brei, das ist einfach so. Also ich habe es tatsächlich noch nie anders gesehen und alle großen Acts, sag ich mal, wenn es Bands sind, die ich auch gut finde, so, das ist natürlich auch ein persönliches Ding, aber da habe ich auch das Gefühl, dass es so ist irgendwie einer geht auf jeden Fall am Ende, wenn was auf der Scheide steht, so, dann ist es auf jeden Fall der eine, der sagt, so wird's gemacht. Oder die eine.
Das gehört wahrscheinlich auch dazu, für eine Band sich zu finden oder so, ein Stein, der durch unfassbar viele Wellen immer gewaschen wird, bis die Band dann die ist, wo man dann auch bleibt. Weil man hört ja auch von ganz vielen, die eine Band haben, dass sie davor 10 andere Bands hatten oder so. Also es ist wahrscheinlich auch so ein Selbstfindungsprozess, der da stattfindet.
Ja, im Prinzip schon. Also bei uns lief es tatsächlich, was das Musikalische anging, immer so eigentlich ziemlich rund. Also da hatten wir nie irgendwelche Diskussionen oder sowas. Aber also dann verlässt schon natürlich auch mal einer die Band irgendwie und kommt jemand neu rein. Da hatten wir aber tatsächlich erst einen Wechsel seit 2014 machen wir zusammen Musik. Aber ja, bei uns gab's dann, also muss dann auch irgendwie einer die Initiative ergreifen und Entscheidung treffen.
Und jetzt so ein Projekt wie die Punkies, also kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt, sag ich mal, ein Hörspiel, das in erster Linie Zielgruppe Kinder hat, wenn ich in einer Band bin, das ist wahrscheinlich auch nicht das Erste, woran man denkt. Gab es da auch Leute, die gesagt haben, nee, also ich mache doch keine Kinderhörspiele? Oder war das eher so, dass oder wie ist es bei euch, dass ihr sagt, nee, ist doch mega geil, wir können selber Musik machen und die hören auch Leute und beeinflusst vor allen Dingen auch Leute. Und das ist ja auch, glaube ich, also was ich finde, was bei die Punkies so toll ist, ist, dass es nichts Vergleichbares gibt im Hörspielsektor. Und dass du wirklich die Chance hast, kleine oder junge Menschen für Musik zu begeistern.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, so wie du sagst, also wie es ja eigentlich bei den Teufelskickern zum Beispiel auch mit dem Fußball ist, so, ja. Haben die Punkies natürlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Und dass man sich sozusagen sträubt davor, eher für Kinder Musik zu schreiben, habe ich gar nicht. Also ich find's eher tatsächlich ziemlich erfrischend, muss ich sagen. Mhm. Und auch vor allen Dingen das, was ich vorhin auch, glaube ich, meinte, wenn so ein Skript kommt und da sind irgendwelche abgefahrenen Sachen und ich lese es und denke so, wow, okay, wie ist das passiert? Und dann kommt auch irgendwie musikalisch, spielt sich das da auch wieder ab, dass dann wir hatten auch irgendein Instrument mal, wo ich dachte, okay, wie soll ich das umsetzen? Dann habe ich gesagt, dieses Instrument, Gussle hieß es, glaube ich, kannte ich nicht und kannte auch niemanden, der das spielt oder so. Und dann musste es tatsächlich umgeschrieben werden, weil, also ich kann ja kein Instrument aufnehmen, was es faktisch nicht irgendwo zu kriegen gibt. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall voll spannend und interessant, immer wieder was Neues zu machen, weil es halt auch jedes Mal steht dann auch häufig, also wir kriegen ja meistens ein Skript, das ist die Story, und dann stehen da drin, hier sollte Musik passieren, so muss man sich das ungefähr vorstellen an dieser Stelle, und muss so und so lang sein. Und dann musst du natürlich auch im Kontext lesen, was passiert in der Szene. Laufen die jetzt über den Strand, dann ist es nicht sinnvoll, da ein komplett lautes Rockband-Ding zu machen, weil es macht ja gar keinen Sinn, sondern dann schreibst du mit einer Akustikgitarre was oder so, weil das können sie ja auch gerade transportieren. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, sich auch an diese Situation anpassen zu müssen. Und ja, man muss immer kreativ damit umgehen, und das finde ich ziemlich, ziemlich interessant und cool.
Es gab eine Folge, ist glaube ich die erste oder zweite Folge mit der Fender-Gitarre,
die geklaut wird.
Ja, ja. Und also was ich allein schon mal cool finde, dass so echte Namen auch verwendet werden und so, weil dadurch entsteht natürlich auch so ein Kultding, was es ja auch wirklich gibt. Ne? Mhm. Und das finde ich auch irgendwie, ich stelle mir das dann immer so vor, wie das dann irgendwie meine Kids hören und sagen, Papa, was ist eine Fender? Und dann es weckt ja dann wirklich auch Interesse, weil es das im echten Leben gibt, ja. Das finde ich schon mal cool. Aber was ich eigentlich meinte, ist, dass da gab es diese Szene, wo sie geprobt haben, und ich weiß jetzt nicht mehr, was war der Name vom Gitarristen? Ben auch,
glaube
ich.
Ja.
Ne? Ja, genau.
Merkwürdig, dass er auch so eine Brille hat.
Ja, komisch, ne?
Und den Namen. So heißt, ja.
Und er dann gemerkt hat, okay, das ist die falsche Gitarre für den Sound. So, und das müsst ihr dann ja, ihr müsst ja dann sozusagen, damit es Sinn ergibt in der Story, müsst ihr auch den falschen Sound erstmal spielen, damit ihr später den richtigen Sound spielen könnt.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, dann, genau, also so wäre dann, glaube ich, eher der Weg immer, der richtige Sound ist das, was man zuerst versucht, und dann geht man davon wieder weg. Also so das Endprodukt, das große Produkt sozusagen erstmal entwerfen sozusagen und dann davon wieder weggehen und dann den Sound verändern, ein bisschen ein paar Knöpfe drehen und gucken, was passiert. So. Also es ist auf jeden Fall wie man in echt, wenn Ben wahrscheinlich bei der Band in der Probe sitzt, also Ben, echter Ben.
Echter Ben, ja.
Und irgendwie ist es nicht der richtige Sound, dann dreht er ja auch irgendwelche Knöpfe oder nimmt eine andere Gitarre oder sowas.
Und seid ihr dann im Studio, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder jammt ihr dann auch zusammen? Oder?
Also anfangs lief es noch so, dass wir wirklich immer ins Studio gefahren sind und dann teilweise auch das relativ schon spontan auch teilweise war. Dann sind wir mit dem Schlagzeuger reingegangen und haben halt geguckt, okay, wie machen wir das jetzt? Zum Beispiel auch in den ersten Folgen irgendwo spielen sie, glaube ich, irgendwie vor so einem Kaufhaus. Und da wird dann, heißt es, wird über so einen kleinen, schrottigen Amp gespielt. Und da mussten wir natürlich auch erstmal gucken, so, okay, wie bekommen wir jetzt einen möglichst schlechten Gitarrensound hin? Und das dann schon auch so ein spontanes Ding. Jetzt in letzter Zeit hat Arne sehr viel dran gearbeitet und er kann ja kurz erzählen, wie er das jetzt die letzte Zeit gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall ist, zerstöre ich da vielleicht ein bisschen die Musikromantik. Also es ist nicht so, dass ich immer oder dass man dann sich zusammensetzt und erstmal einfach drauf losjammt, weil das meistens auch zu viel Zeit kostet. Mhm. Die Songs, ich bin auch nicht seit Anfang, muss ich dazu sagen, wie Ben das auch erzählt hat, ich bin erst später dazugekommen, seit, glaube ich, Folge 4 oder so, kann das sein?
Ja.
Kann sein, ne?
Ja, da bin ich abgehauen.
Genau, da bist du abgehauen. Also die Songs fangen alle, zumindest im Kopf, immer auf einer Gitarre an, auf jeden Fall. Also weil das mein Instrument ist und wenn ich die Songs schreibe, dann fängt es auf der Gitarre meistens an. Ich sage jetzt mal, in 2 von 10 Fällen ist da vielleicht eine andere Ursprungsidee und dann ist es vielleicht zuerst irgendein Keyboard-Sound, irgendein Klavier-Ding.
Oder Kalimba.
Genau, also wenn es so ein großes Lied ist, wenn da auch in einer Skriptanweisung steht, es ertönt ein Gitarrenakkord, dann ist eh klar, was passieren muss. Oder das Schlagzeug spielt ein Groove, dann ist auch klar, dass da nichts anderes
geht. Aber das heißt, es gibt noch mal eine Instanz über euch, die sozusagen wie so ein Dirigent sagt, was er gerne hätte? Oder steht da einfach nur, also weiß ich nicht, die Band trifft sich und übt ein Stück für ein Konzert. Und hast du dann komplette freie Hand und kannst dir überlegen, was die gerade üben? Oder sagt er dann,
die konkreteste Anweisung ist auf jeden Fall, wenn da steht, der Bass spielt einen Ton, das Keyboard spielt einen Ton. Das ist dann habe ich da ja keine große Freiheit, sage ich mal. Dann nehme ich was auf und das ist dann natürlich das Instrument, was da gefordert ist. Aber wenn jetzt die ganze Band, wir spielen unseren neuen Song im Proberaum, dann setze ich mich hin und schreibe ein neues Lied. Und das fängt immer damit an, dass ich mich hinsetze, meine Gitarre nehme und erstmal natürlich, ich kann auch nicht auf Knopfdruck so jetzt einen fertigen Song haben, aber dann probiere ich natürlich rum, was für Akkorde gefallen mir und summe erstmal irgendwelche Melodien. Meistens steht da manchmal auch, wenn die Folge soll so und so heißen. Die letzte Folge zum Beispiel hieß Feuer, dann stand da auch bei dem Song Feuer als Vorschlag, dass der ja auch Feuer heißen könnte. Und das fand ich gut und habe mich daran einfach erstmal gehalten, sage ich mal. Und habe da drauf rum probiert, was ich denn mit Feuer machen kann. Inhaltlich, textlich und wie ich das instrumental umsetzen kann. Und dann ist es eine relativ punkige Version, sage ich mal, geworden.
Ist das auch eure Musikrichtung? Also ich meine, die Punkies spielen halt Punk. Aber ist das auch was, womit ihr euch identifizieren könnt? Oder müsst ihr euch da jetzt sozusagen ein bisschen auch anpassen?
Ja, also, die Punkies spielen ja vieles, oft Pop auch so. Aber ich selber in meiner Band, wir machen halt im Grunde genommen Punk. Also das ist schon die Richtung, die ich da einschlage. Dann ist es aber im Hörspiel natürlich oft auch ganz andere Sachen, die da auf einen stoßen, aber das ist überhaupt kein Problem, das ist ja interessant und dann zu überlegen, okay, wie macht man das jetzt und man hört sich dann erstmal vielleicht noch was an, was irgendwie aus dem Genre kommt oder so da sind wir ganz offen, denke ich auch.
Ja, auf jeden Fall, genau, also Punkies, ich glaube, es wäre auf jeden Fall, auch auf die Dauer wäre es ja langweilig, wenn die Punkies immer nur wirklich so richtig Punk machen würden, weil das sich dann auch schnell meiner Meinung nach abnutzt, sage ich mal, und auch nicht das Richtige vielleicht für die Hörerschaft wäre. Mhm. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man das vielleicht so als so einen roten Faden, nimmst du dir eine Musikrichtung, sage ich jetzt mal, immer die ungefähr selbe Instrumentierung und gehst dann einfach so slalommäßig drumherum. Was gibt's denn da noch drumherum? Muss es denn immer das sein? Wenn man jetzt sich ganz viele Bands anguckt, die vielleicht eher aus einer Punkrock-Richtung kommen oder so, die machen ja auch ganz andere Sachen teilweise. Mhm. Und das ist ja das Schöne am Musikmachen, du bist auf jeden Fall nicht festgelegt. Also es schreibt einem niemand vor, weder bei den Punkies noch im echten Leben, sage ich mal, dass du immer Punk machen musst. Außer vielleicht, wenn du eine Punkband hast und die Fans das, dann nehmen sie dir das übel.
Dazu gesagt ja auch noch Punkies, bezieht sich ja gar nicht aufs Genre, der Name, so. Sondern das ist halt ein anderes Wort tatsächlich für Moskitos, bin ich der Meinung.
Deshalb auch das kleine Moskito.
Ja, genau. Und natürlich gibt's dann erstmal immer große Verwirrung und das, man denkt natürlich erstmal, klar, Punkies, okay, die machen Punk. Das wird dann auch, glaube ich, in ein, zwei Folgen nochmal aufgegriffen, dass dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendein Musikmanager kommt bei denen an, ah, ey, die Punkies, geil, ihr macht richtig Punk so, ne? Und dann so, die machen halt sehr viel Pop tatsächlich auch. Also als Punkband würde ich die, glaube ich, in erster Linie gar nicht bezeichnen.
Ich würde auch sagen, also Pop-Rock beschreibt es eigentlich am besten so. Also dass es mal punkiger zugeht und mal balladesker, das ist eigentlich so der Weg, sag ich mal.
Aber das alleine ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, also in der Regel so Geschichten von jungen Leuten, die wollen immer Rapper werden oder sowas, ne? Aber so eine, ich weiß nicht, manchmal fehlt bei den jungen Leuten so eine Lobby für hausgemachte Musik, nenne ich es jetzt mal so. Wirklich für noch Bass, Gitarre, Schlagzeug. Ich weiß gar nicht, das ist fast so, das gibt's fast gar nicht mehr. Mittlerweile ist so Beats machen und so, glaube ich, cool. Also ihr seid da schon so ein bisschen gegen den Strom, habe ich das Gefühl. Oder gegen weiß ich nicht. Ist das bewusst so, auch junge Leute vielleicht nochmal zu begeistern für das Thema Musik oder für diese Genre-Richtung Rock-Pop?
Also wer weiß, vielleicht kommt ja nach dem Hörspiel eine Generation, die wieder total viel in der Bandbesetzung klassisch Musik macht. Ich sehe halt jetzt nicht unbedingt, wie viele junge Bands entstehen oder
das
so.
Ist auch keine empirische Studie, ne? Das ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Vielleicht stimmt das auch gar nicht so.
Ja, das denkt man, glaube ich, immer irgendwie, aber ich kann es tatsächlich echt nicht beurteilen. Also weiß ich nicht.
Wie ist denn die Anfrage für du bist ja Musiklehrer.
Ich bin nicht Musiklehrer. Ich habe nicht auf Lehramt studiert.
Aber Gitarren.
Ich gebe auch Gitarrenunterricht und da ist natürlich und an so einer allgemeinbildenden Schule, da gebe ich auch so, da mache ich so Band-Workshops und dann können Schüler hinkommen, die ein Instrument spielen und tatsächlich, das wollte ich auch dazu sagen, es ist dieses Beats machen, das ist halt voll so das Ding, das kann ja gefühlt, du kannst auf deinem Handy irgend so eine App haben und dann kannst du halt super easy, wo vor 20 Jahren hättest du ein richtig teures Studio für gebraucht, so überhaupt, um solche Beats zu machen. Da gab's dann, wenn du das alleine machen willst, vielleicht mit einem billigen Casio-Keyboard, aber das klingt dann halt dementsprechend auch. Mhm. Und das ist halt so, aber Beats machen, wenn ich jetzt ganz viele dieser Begriff Beats machen, das, wenn ich das einem Schüler vorspiele, ohne Gesang, das, was ich für die neue Punkies-Folge zum Beispiel gemacht habe, dann würden die auch sagen, das ist ein Beat. Aber also so für mich ist ein Beat eigentlich meistens Schlagzeug-Groove, rein von der Definition her, aber nicht das Ganze, dass so ein ganzes Arrangement oder eine ganze Komposition das ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da fängt's an ab der fünften Klasse. Und ich gebe auch vielen kleinen, also Fünfklässlern Gitarrenunterricht. Also ich habe nicht das Gefühl,
dass es zurückgeht so.
Dass jetzt nur Abiturienten oder so, dass ich nur die habe, so weil das an so einem Gymnasium ist. Und die, also so, da, dass es querbeet. Und auch ganz viele, ich habe das Gefühl, wenn sie aus der Grundschule kommen, können ganz viele auch schon ganz schön viel. Also auf jeden Fall viel mehr, als ich damals konnte. Ich glaube, da ist schon irgendwie der Versuch da, handgemacht Musik zu machen, das ist auf jeden Fall, wird schon früh mitgegeben so. Und dass dieses Beats bauen oder so sehr präsent ist, ist einfach, glaube ich, dem technischen Fortschritt
erreichbarer. Ne?
Ja, genau, also so, wie gesagt, ich habe vor 15 Jahren oder so, wäre es einfach super schwer gewesen, das, was du jetzt mit dem Handy und einer App machen kannst, das da hättest du super teure Programme für gebraucht, um überhaupt in die Nähe dann auch zu kommen, das auf dem Computer zu machen und das einfach, weil ja, ey, mittlerweile jedes, ich weiß nicht, wann die Kids anfangen, irgendwelche Handys zu haben, Smartphones zu haben. Das ist super früh und dann probieren die natürlich auch alles aus. So.
Aber das ist ja auch ein Faktor. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, wie viel Abwechslung jetzt oder Optionen du als Kind hast, dich auch zu unterhalten. Ich habe keine Ahnung, ob, wie gesagt, no facts, just feelings. Aber wenn ich mir so angucke, mit Netflix, mit Handy, mit Fortnite oder was auch immer so, dann so ein Instrument sich nehmen, da reinzubeißen, wo du ja auch am Anfang nicht unbedingt Erfolgserlebnis hast, weil es nicht klappt oder weil du üben musst und du musst es, bis es einigermaßen auch funktioniert und so, musst du dir auch was abverlangen. Also ich habe manchmal schon so Angst zumindest, das ist wahrscheinlich auch aus meiner Dad-Sicht so, aber dass die Kids irgendwie das da nicht mehr so rangeführt werden. Wie wichtig würdet ihr auch sehen, dass zum Beispiel auch Eltern das fördern, diesen Wunsch nach Musik? Haben eure Eltern das gefördert oder ist das komplett von alleine gekommen?
Also wenn das Kind den Wunsch hat, Musik zu machen, dann würde ich es auf jeden Fall richtig finden, ja, wenn die Eltern das auch fördern, wenn es die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall. Also das ist super, wenn
aber Kinder dein Vater anfangen, dich mal hingesetzt und gesagt, hier guck mal, das sind die Beatles, da hören wir jetzt mal rein oder irgendwie so oder?
In dem Sinne jetzt eher weniger, aber meine Eltern allgemein standen halt immer hinter mir, dass sie gesagt haben, okay, dann gibt's halt jetzt zu Weihnachten irgendwie die E-Gitarre so und dann halt auch Gitarrenunterricht bezahlt und sowas. Jetzt direkt der musikalische Einfluss, den habe ich mir hauptsächlich dann halt durch mein Umfeld, teilweise angefangen mit meinen Brüdern und dann über Freunde halt gebildet. Aber halt so, dass die Eltern dahinter stehen und so, das hatte ich auf jeden Fall und finde ich auch super, wenn das weiterhin so ist. Also da soll sich jeder irgendwie am besten künstlerisch und kreativ ausleben können.
Ich hoffe immer, dass mein Sohn nicht meinen Musikgeschmack übernimmt, weil der ist auf jeden Fall nicht gut. Aber ich merke das halt so, zum Beispiel mein Vater ist halt auch so ein, weiß ich nicht, so Generation Thomas Gottschalk, also so die ganzen, der hat auch eine Plattensammlung, die nicht mehr von dieser Welt ist und kennt bis zu einem gewissen Jahr, würde ich sagen, also so bis in die 80s rein, irgendwo hat es dann aufgehört, glaube ich, da macht man Stopp und hört nichts Neues mehr, merke ich auch bei mir, aber so bis in die 80s kennt er jede Band, jede amerikanische oder auch englische Rockband und hat die wahrscheinlich auch irgendwie auf Platte und ich bewundere dieses biblische Musikwissen. Und bei mir ist es halt durch, und ich frage mich halt, wie das jetzt bei der Generation Spotify halt sein wird, wenn du so viel Auswahl hast, dass du dann nicht mehr so.
Es ist halt dieses Ganze, wenn dein Vater eine Plattensammlung hat, dann hat er halt auch die Platten durchgehört, so.
Ja, genau.
Und mittlerweile das Spotify-Business ist ja auch einfach ein absolutes Single-Business. Ja. Also es werden einzelne Songs und dann fragst du die Kids ja, wie ist denn das ganze Album? Also die Künstler machen ja trotzdem meistens Alben oder zumindest eine EP, wo dann irgendwie 4 oder 5 Songs drauf sind. Und dann weiß ich gar nicht. Also es geht auf jeden Fall schon davon weg, dass das ganze Album irgendwie gespielt wird. So, das ist dann vielleicht für die richtigen Hardcore-Fans, aber dieses Ganze aus einer Playlist, da sind halt die besten Tracks jetzt subjektiverweise von ganz vielen Künstlern vertreten. Und ich habe schon das Gefühl, also irgendwie manche bei mir im Gitarrenunterricht kommen ganz viele und wollen Gitarre spielen und wissen aber gar nicht, warum jetzt genau, sie finden es irgendwie cool. Und das finde ich erstmal auch okay. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe Gitarre angefangen zu spielen oder wollte es unbedingt, weil dieser Song American Idiot von Green Day draußen war damals. Und ich fand es so mega. Und es war so viel Gitarre, ich musste das auch machen. Und dadurch bin ich dann dazu gekommen und habe dann noch viel mehr entdeckt und wurde mir auch
gezeigt. Wie alt warst du da?
Ich war 15, glaube ich. Ja. Und so mein Gitarrenlehrer damals hat mir dann auch ganz viel gezeigt. Der hat dann halt nicht gesagt, so richtige Handhaltung und so und Bein auf dieses Höckerchen so. Noten lesen und ab. Überhaupt nicht, sondern er hat mir wirklich genau das gezeigt, was ich wissen wollte, nämlich nur dieses Punkrock-Ding.
Okay, das ist natürlich
und das war halt ideal, um überhaupt das Feuer zu entfachen. Und genauso versuche ich das auch bei mir, wenn ein Schüler, also ganz häufig ist es jetzt mittlerweile, womit ich selber dann nicht so viel anfangen kann, aber die haben irgendwelche Handyspiele oder so und dann ist da im Hintergrund irgendeine Musik und das wollen sie spielen. Dass das mit Gitarre spielen aber gar nichts zu tun hat, nämlich auch, also da ist nirgendwo eine Gitarre drin, dann versuche ich immer so, ja, okay, machen wir, und dann versuche ich die aber ganz schnell irgendwie auch zu Sachen, die man wirklich gitarrenmäßig, sag ich mal, spielen kann, weil Hintergrund-Game-Musik.
Skyrim-Theme.
Ja, irgendwie sowas. Und also das ist natürlich schwierig, aber so die dann auch schon länger dabei sind, da merke ich, die entwickeln dann, die wollen dann natürlich auch noch mehr wissen und wie ist denn das, wie geht das, und dann zeige ich denen auch dementsprechend Sachen, aber bei der wenn die jetzt nicht eine Gitarre spielen, dann ist es, ich weiß nicht, wie die musikalische Bildung ist. Da muss natürlich auch viel durch den Musikunterricht vielleicht passieren. Aber das kann natürlich auch immer abschrecken, weil das bei mir damals auch so war, wenn die ganze Zeit nur von Klassik geredet wird, was mich überhaupt nicht interessiert hat mit 12 oder so.
Ey, wir haben ja im Musikunterricht, glaube ich, nicht ein einziges Mal was mit einer Gitarre gemacht. Also wenn, hat vielleicht mal der Lehrer die Gitarre genommen und was gespielt, aber ich erinnere mich an Bongos und Glockenspiel und Triangel und so ein Kram, aber dass mal wirklich irgendwie, oder Blockflöte natürlich, was ja auch irgendwie immer noch Standard ist, glaube ich, ist auch völlig irre.
Wobei ich habe das Gefühl, in Grundschulen wurde die Blockflöte ein wenig durch die Ukulele abgelöst. Tatsächlich. Ja. So wie ich das mitkriege, wenn die Fünftklässler neu an die Schule kommen und ich die dann mal frage, irgendwie, habt ihr schon mal Gitarre gespielt? Nee, aber Ukulele. Und das ist ganz häufig.
Immerhin.
Also es ist auf jeden Fall, ich finde, subjektiv ein cooleres Instrument als die Blockflöte.
Schon mal,
ich
glaube, es nervt
die Eltern
Gitarre.
Zu Hause auch. Ja, genau, ist schon mal der erste Weg zur Gitarre.
Es ist nicht so schwer, ein cooleres Instrument als die Blockflöte zu finden. Aber lasst uns noch ein bisschen über die Punkies-Produktion reden. Ihr habt gesagt, ihr kriegt dann, also so, da steht dann, hier muss Musik rein oder so. Ihr macht aber auch schon richtige Songs. Was ist denn, versucht ihr dann auch mal so was Catchiges zu machen, dass es dann irgendwie, könnte es ja sogar mal in die Charts kommen oder dass die, also ich muss jetzt, weil du auch ein paar Mal schon Teufelskicker erwähnt hast, allein dieses Intro, dieser Intro-Song, den hat mein Sohn halt auch schon, weiß ich nicht, beim Baden gesungen oder so, weil der sehr catchy ist. Oder auch dieser 3-Fragezeichen-Kids-Song, der geht, schlafe ich manchmal mit ein. Also ihr habt ja auch schon die Möglichkeit, Hits zu schreiben.
Also ich glaube, gerade bei der Folge zum Beispiel zur WM, da hieß es halt dann so, okay, so Leute, das muss ein richtiger Hit werden, so, weil es zur WM, und dann gab es irgendwie noch ein Feature mit Smudo und so. Und
wobei Smudo mit einem russischen Akzent performen sollte.
Ja.
Hat er gerappt oder wie?
Ja, quasi, ja, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall der Plan, natürlich Hits zu schreiben, aber dass die jetzt ins Radio oder in die Charts kommen, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig dann doch auch umzusetzen. Das ist dann der ganze Apparat, der dahinter ist, und dann hat zum Beispiel ein Unternehmen wie Sony vielleicht auch das Interesse, die wirklichen Chart-Acts, sag ich mal, in die Charts zu bringen. Aber häufig ist es halt auch so, ganze Songs, ja, rein vom Ablauf her, aber ich weiß nicht, was der Standard-Radiosong gerade ist, aber meistens steht da dann auch eine Minute, und ein Minuten-Song, das geht dann schon relativ schnell. Ne? Du musst vom Intro in die Strophe, bis der Refrain kommt, da kann nicht viel Zeit vergehen. Und dann ist es auch schon nach dem ersten Refrain wieder vorbei, wenn es jetzt eine Minute lang ist. Aber die Idee ist auf jeden Fall, Hits zu schreiben und catchy Hooks, catchy Refrains zu haben.
Und kann es auch mal sein, dass die Story so gestrickt ist, dass sie zum Beispiel das, was nicht klappt, oder irgendein Bandmitglied baut Mist, oder also dass ihr bewusst einen schlechten Song abliefern müsst, damit es storytechnisch passt?
Gerade am Anfang, als ich die ersten paar Folgen dann mitmachen durfte, war es so, die spielen einen Song und üben den halt wirklich, und es geht richtig viel daneben. Und dann war ich so, der Schlagzeuger, der das eingespielt hat, dann habe ich so gesagt, du musst jetzt voll weg davon, dass wir halt, man übt ja, wenn man ein Instrument übt, übst du immer, um es immer besser zu werden, du willst es meistern, und keine unangenehmen Nebengeräusche oder sowas auf der Gitarre, auf dem Schlagzeug. Und das ist dann schon manchmal, auf jeden Fall am Anfang war es voll die Herausforderung, dass es wirklich schlecht klingt.
Ja, ja,
aber das, klar. Also das gibt's auf jeden Fall. Und ist dann auch witzig auf jeden Fall.
Das macht ja auch keinen Sinn, wenn so eine junge Band wie die Punkies schon alles perfekt kann. Also du musst ja sozusagen.
Auf jeden Fall. Also das gibt's auf jeden Fall und gehört da auch irgendwie rein und dass man dann den Fortschritt auch hört. Und ich finde, das spiegelt sich auch wieder in den Songs, wenn man jetzt von Folge 1 bis jetzt Folge 22 so durch die nur Songs es gibt, dass da eine Entwicklung sozusagen auch zu hören ist. So. Und das ist ja wie im echten Leben auch. Also wie du sagst, wenn die jetzt schon am Anfang direkt perfekt wären, dann wäre vielleicht auch weniger Story zu erzählen.
Könnt ihr euch vorstellen, ich meine, drei Fragezeichen, die Jungs, die das sprechen, die machen das ja auch ihr ganzes Leben schon. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Punkies so ein Begleiter für den Rest des Lebens sein wird? Also natürlich macht ihr auch noch tausend andere Sachen oder so, aber dass das einfach so eine Konstante sein wird in eurem Leben?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Weile so weitergeht auf jeden Fall. Also klar, das ist, so wie ich das bisher gehört hatte, relativ erfolgreich sogar. Und
das wie viel Zeit nimmt das in Anspruch für euch?
Genau, da kann ich, glaube ich, wahrscheinlich besser drauf antworten, weil ich die letzten Folgen das Schreiben dauert auf jeden Fall, also wenn man jetzt wirklich so einen komplett leeren Tag nimmt, und es kommt auch drauf an, wir hatten vor zwei, ich glaube Folge 20 oder 21, nee 20, da ist dann relativ viel Musik involviert, dann hast du, da wurden glaube ich fünf oder vier Songs verlangt und dann musst du das natürlich schreiben und auch noch aufnehmen, das dauert auf jeden Fall deutlich länger, als wenn bei Feuer der Folge 22 war es jetzt so, das war eigentlich der eine Hauptsong und dann schreibt man den, ich brauche da meistens bis alles, zumindest bis der Song fertig ist, hat es dann so zwei Tage gedauert, aber halt auch immer mal wieder Abstand gewinnen und ist das wirklich cool, was ich gerade gemacht habe, nochmal reinhören, ja okay, passt so, dann schicke ich es meistens weg an die Sprecherin von Eileen, weil die den Song singen muss und wir checken ab, ob die Tonart passt, dann sagt sie ja oder nein, dann ändere ich das dementsprechend, spiel vielleicht nochmal neu ein, dann wird das Schlagzeug final eingespielt, weil den Rest mache ich tatsächlich von zu Hause aus. Gitarren.
Machst du auch das Schlagzeug oder was?
Nee. Ich mache am Anfang ein Demo-Schlagzeug. Mhm. So und so stelle ich ja schon ein bisschen mehr, aber anders als dein Beatboxen klingt's wahrscheinlich auch nicht.
Und sehr guter
Beatboxer. Ja, du bist. Ich würde dich gerne mal fragen für die nächsten Folgen auf jeden Fall.
Wenn du ein Schlagzeug brauchst, sag Bescheid.
Ja. und dann spielt der Schlagzeuger das so ein, aber Keyboards, Bass und Gitarre, viel mehr ist es dann ja nicht. Und den Gesang, wie gesagt, macht dann die Sprecherin von Eileen. Bis es dann wirklich fertig ist, dann kommen die ganzen Einzelspuren, die schicke ich dann weiter an den Tontechniker, der heißt dann Marc, der macht dann die Songs fertig, der macht immer die Songs tontechnisch rund, mischt die und mastert das auch und dann schickt er das nochmal weiter an das Sprecherstudio quasi, wo das ganze Hörspiel, wo alle Sprecher drin eingesprochen haben, wo die Musik dazugelegt wird, wo die Übergänge gemacht werden und dann genau ist das Produkt mit einem Master dann am Ende fertig.
Es ist schon interessant, wie viele Leute auch an komplett unterschiedlichen Stellen an so einem Hörspiel dann arbeiten, ne? Von deinem Dad, der sich die Stories ausdenkt, bis zu euch, die Musik machen, Sprecher, Sänger, alles muss irgendwie zusammengefügt werden. Also die Faszination Hörspiel ist auf jeden Fall auch bei den Punkies gegeben. Ich bin auch so ein, also ich finde das auch total faszinierend, weil Hörspiele haben so einen ganz eigenen Vibe. Das ist, kann man gar nicht erklären. Das ist keine Zeichentrickserie, ist kein Hörbuch, ist einfach so ein, und ich bin ja auch als Kind damit aufgewachsen, jeden Tag eingeschlafen mit irgendwelchen Hörspielen und so. Und wenn ich jetzt heute meine Kinder das noch hören, dann ist das echt irgendwie so, ist schön, dass es dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Medium immer noch so gibt, ne?
Medium ist es auf jeden Fall. Also, aber es ist halt auch total, weil halt, es ist halt kein Film, wie auch Hörbücher finde ich auch, also dieses ganze oder Podcast grundsätzlich finde ich tatsächlich auch voll spannend, weil es halt nur dieses, du stellst dir, also wenn ich einen Podcast höre, stelle ich mir auch vor, wie die Leute da sitzen und das aufnehmen, und genauso ist es dann bei einem Hörspiel ja auch, du durchläufst irgendwie, wo sind die gerade, wie sieht das da aus und so. Das finde ich auf jeden Fall auch, wie du sagst, ein mega, mega schönes Medium, um die ja visuelle Vorstellungskraft.
Lässt viel Platz für Fantasie auf jeden Fall. Also es ist ja fast wie ein Film gucken halt, weil du hast echt dann die einzelnen Sprecher und Sprecherinnen.
Pinselt dir so ein Bild in.
Und dann hat jeder wahrscheinlich irgendwie ein anderes Bild im Kopf, aber das ist halt dann so die Geschichte, die man für sich da mit erfährt.
Total.
Das ist super.
Zum Abschluss würde mich jetzt nochmal privat interessieren. Ihr habt beide Bands. Macht doch mal ein bisschen Werbung. Jetzt habt ihr die Chance, hier nochmal auf euch aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Man hat ja am Anfang schon ein Intro gehört, einen kleinen Ausschnitt von meiner Band Thrashcat. Wir haben tatsächlich Anfang des Jahres eine neue EP aufgenommen und ich war jetzt halt in letzter Zeit sehr viel ruhig, weil auch Corona und so. Aber wir drehen auch jetzt bald sind kurz davor, ein Musikvideo zu drehen. Alles in der Planung und dann hauen wir die neue EP auch Ende dieses Jahres raus.
Haben wir noch gar nicht drüber geredet, Corona, aber ja.
Corona. wie auch am Anfang gesagt wurde, ich bin auch viel als Gitarrist so unterwegs und spiele im Jahr auch so zwischen 100 und 150 Konzerte.
Ach was, so viel?
Ja, ich bin doll Gitarrist. Okay. Also das ist mein allererstes Steckenpferd, aber bei allen Bands, bei denen ich, wenn ich jetzt nicht gerade von XY angerufen werde, dass ich für den Gitarre spielen soll, bin ich auch meistens im kreativen Prozess mit involviert. Das heißt, das Songwriting und Gitarre spielen geht so Hand in Hand eigentlich. Und bei mir, meine Herzensband Gutbier und Vogeler, wir haben im September letzten Jahres ein Album rausgebracht, das heißt Vom Fallen und Fliegen, kann man auch überall hören. Und aufgrund von Corona ist leider mit Konzerten nicht viel. Wir wollten tatsächlich eigentlich das Jahr über spielen und uns dadurch, sag ich mal, die neue Platte finanzieren, weil Studiozeit sehr teuer ist, wenn man wirklich ins Studio geht, weil das möchte ich bei der Band dann nicht alleine selber zu Hause machen, weil ich das auch einem Produzenten dann geben will. Mhm. Also es soll so ein bisschen outgesourced werden, damit da auch nochmal ein anderer Blick drauf kommt. Und jetzt machen wir es so beides. Wir nehmen es teils selber auf und schicken es dann aber weg, dass das trotzdem durch die Hände von wem anders noch geht. Und wollen auch so gegen Ende des Jahres vielleicht auch eine EP rausbringen, aber eher im Digitalen. Und ich spiele noch bei einer Band, die heißt Wellbad. Das ist so eine Blues-Rock-Band, sage ich jetzt mal. Die kommt auch aus Hamburg. Und das Witzige dabei ist, dass der Sänger auch Synchronsprecher ist. Mhm. Und bei den Punkies auch eine Rolle von Dirty. wenn man sich die Stimme anhört und dann mal bei Wellbad reinhört, dann hört man auch, dass der diese Reibeisen-Auto-entlackende Stimme hat auf jeden Fall. Wenn man da, also das als so ein Querwissen.
Ja, okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück mit den privaten Projekten, natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit den Punkies. Lieber Arne, lieber Ben, schön, dass ihr zu Gast wart im Hörspielplatz. Und alle, die jetzt zuhören, natürlich sei nochmal nahegelegt, hört mal rein. Für euch selbst, wenn ihr Kinder habt oder einfach Bock habt, auch mal das nochmal zu überprüfen, was wir hier gehört haben, nämlich auch die vielen musikalischen Stücke, die es eben in dem Hörspiel gibt. Die Punkies gibt's überall, ja, wo man Hörspiele hören kann, Spotify und Co. Könnt ihr einfach mal reinhören. Das war's mit dem Hörspielplatz für heute und wir hören uns hoffentlich dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment mit freundlicher Unterstützung von Sony Music. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.